Willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Hallo Marcel.
Hallo.
Und hallo an unseren Gast heute. Ich möchte ganz ohne große Vorrede da direkt in medias res springen sozusagen und es zu unserem Gast herüberkicken, dass der sich selbst mal vorstellen kann, damit ihr alle seht, mit wem wir es heute zu tun haben.
Ja, hi, danke für die Einladung. Ich bin Philipp Wampfler. Ich arbeite in Zürich, bin Deutschlehrer an einem Gymnasium hier und arbeite als Dozent für Deutschdidaktik an der Uni Zürich und bilde dort angehende Deutschlehrpersonen aus. Und ich publiziere und referiere über so viele Zusammenhänge im Bereich Digitalität und Bildung und habe letztes Jahr mit Björn Nölte zusammen ein Buch geschrieben, in dem es um unsere Forderung geht, dass eine Schule eigentlich ohne Noten auskommen sollte. Und das ist jetzt so ein bisschen wie der nächste Denkschritt, nachdem ich eine Weile über die Möglichkeiten digitaler Medien in der Schule nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, dass das Prüfen und das Notengeben, dass das so ein bisschen der Flaschenhals ist, an dem, wo viele Veränderungen dann Halt machen müssen. Und deshalb wäre jetzt so da so ein Punkt, wo ich gern dran rütteln würde oder diesen Flaschenhals so ein bisschen erweitern würde, damit sich im System etwas bewegen kann, was sich bewegen sollte, denke ich.
Ja, dieses Buch Noten AD, ich habe das auch in meinem Blog besprochen bei Deliberation Daily und das war auch mit einer der Hauptgründe, warum ich dich eingeladen habe, ja, weil ich habe dieselbe Erfahrung wie du, ja, mit jedem Jahr, das ich unterrichte, nervt mich diese Notengebung mehr und mehr und frustriert mich mehr und mehr, aber ich möchte erst einmal noch die große Perspektive offen halten sozusagen. Du hast ja gerade schon von Veränderungen gesprochen, für die das der Flaschenhals ist. Und jetzt könnte ich ja mal ganz naiv fragen, Veränderungen warum? Ja, also was müssen wir denn eigentlich fundamental am Schulsystem ändern, wo hier dieser Flaschenhals existiert? Ist es nicht gut so, wie es ist quasi? Also wo liegt das Problem? Kannst du uns das skizzieren?
Ja, ich würde sagen, es gibt eigentlich zwei Hauptprobleme. Und das erste ist das Problem der Bildungsgerechtigkeit, dass das Schulsystem so gestaltet ist, dass eine Bildungselite, also ich konnte von diesem Bildungssystem profitieren, ich hatte Eltern, die gut gebildet waren, ich habe selber auch einen Job gefunden, bei dem man eine gute Bildung braucht, bei dem ich jetzt gut bezahlt bin und dadurch, dass ich in diesem System Erfolg hatte, kann ich jetzt das auch meinen Kindern ermöglichen, dass sie in diesem System Erfolg haben werden. Und andere, deren Eltern das nicht haben, die das selber nicht gemacht haben, die können vom System nicht profitieren, die werden ausgeschlossen. Und diese fundamentale Ungerechtigkeit ist ein Grund, dass sich ganz schnell was ändern muss, weil da einfach Menschen im Stich gelassen werden und man das System benutzt, um diesen Menschen, die Nachteile haben, die ungerecht behandelt werden, dass man denen dann zeigen kann, ja, ihr habt halt einfach in diesem System versagt und die Leistung nicht gebracht und das ist dann eigentlich nur ein Vorwand, um diese gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten aufrechtzuerhalten. Der zweite Punkt, warum sich was ändern muss, ist, weil sich die Gesellschaft verändert. Das, was digitale Transformation heißt, ist ein großer kultureller Wandel. Da verändern sich Berufsbilder, da verändern sich Lebensentwürfe, da verändern sich Beziehungen gerade massiv und darauf muss die Schule reagieren. Und wenn wir eine veränderte Gesellschaft und eine veränderte Welt haben und da eine Schule, die in ihrem Kernentwurf so aus dem 18., 19. Jahrhundert stammt, wenn wir die jetzt weiter betreiben, dann wird das einfach nicht funktionieren und die Glaubwürdigkeit der Institution, die Ressourcen, die in dieses System reingesteckt werden, die Zeit, die auch Jugendliche und Kinder in der Schule verbringen, die wird einfach nicht so genutzt, wie es genutzt werden sollte. Und das ist für mich der zweite Aspekt, weshalb sich dringend was ändern müsste.
Wir reden also quasi auf der einen Seite über die Gerechtigkeits- und Zugangsfragen und auf der anderen Seite um die Zukunftsfähigkeit des Systems letzten Endes. Ja. Was wären denn so im ganz groben Überblick die Richtung, in die du sagen würdest, muss sich das Ganze entwickeln? Ja, wir haben ja gerade schon gehört, Noten und die Notengebung und die Klausuren, die zu dieser Notengebung führen, wie wir das bisher kennen, die müssen irgendwie auf dem Prüfstand, vielleicht auch die Stundenglocke, wie wir sie gerade im Hintergrund gehört haben.
Ja, also die Auflösung. Ich habe jetzt versucht, das aufzustocken. Ja,
kein Problem. Ich meine, das ist ja letzten Endes, das führt uns ja auch direkt auch in die Thematik. Ja. Diese 45- bzw. 90-Minuten-Modelle, die kommen ja auch aus, die sind ja mittlerweile, 150 Jahre alt mindestens und auch nicht zwingend mehr angepasst an unsere heutigen Erfordernisse. Was würdest du da gerne umgesetzt sehen? So quasi der Wünsch-dir-was-Korb.
Ja, da, das ist ein bisschen schwierig, weil da ganz viele, also es ist schwierig, das jetzt so in ein, zwei Sätzen zu sagen, weil ganz viele Aspekte des Systems miteinander zusammenhängen. Und wenn man an einem Ort eine Veränderung möglich machen will, müsste man gleichzeitig an vielen anderen eine möglich machen. Und wenn man das will, dann gibt es wie Bedingungen, das hängt alles miteinander zusammen. Also ich kann ein Beispiel machen, dass du hast jetzt die Zeitstrukturen angedeutet, dass man sagen kann, diese Taktung, diese Rhythmen, die sind nicht mehr zeitgemäß, da müsste man was ändern. Dann würde das aber auch bedeuten, dass man so an der Vorstellung, dass eine Klassengruppe von 30 Kindern, dass die zusammen den Unterricht besuchen, das müsste auch gleichzeitig aufgelöst werden. Also man müsste an der Sozialstruktur was ändern. Dann müsste man an den Räumen was ändern. Also wo sind denn Menschen, die zwar zusammen lernen wollen, aber nicht vielleicht im Klassenverband? Was brauchen die für Räumlichkeiten, damit sie gute Lernumgebungen haben? Man muss am Rollenbild von Lehrpersonen was ändern. Man muss vielleicht sogar an der Ausbildung was ändern, auch an dem, welche Personen überhaupt angesprochen werden für diesen Beruf, also wer, warum Lehrerin oder Lehrer wird, an den Arbeitszeitmodellen, wie wir arbeiten, das funktioniert so auch nicht mehr, und so weiter. Also da könnte ich jetzt weitermachen. Das hängt alles miteinander zusammen, und da gibt's halt wie die Frage, wo lohnt es sich eigentlich jetzt zu beginnen? Also was ist der Punkt, wo man am meisten bewegen kann? Und da bin ich oft echt unsicher, weil ich habe natürlich auch nur eine Perspektive. Ich bin Gymnasiallehrer, ich bin recht privilegiert und habe auch diesen Schweizer Blick und kann dann natürlich nicht für jede Situation sagen, ja, da würde es sich jetzt lohnen zu starten, oder da könnte man die meisten Leute überzeugen. Und das Problem ist natürlich, dass Schule in ganz starken gesellschaftlichen Erwartungen drin steckt und dass man eigentlich immer mit dem Blick von früher drauf schaut. Also dass meistens diejenigen Menschen Lehrerin oder Lehrer werden, die gute Erfahrungen mit einer Schule gemacht haben und die sich eigentlich an dieser idealen Schule von früher orientieren, und Eltern von Kindern haben ihre Erwartungen auch vor 30 Jahren gebildet, wie Schule funktionieren sollte, und reproduzieren das, und so, dass eigentlich die Schule sich immer Erwartungen stellen muss, die schon Jahrzehnte eigentlich vorbei sind, und trotzdem sagen muss, warum machen wir das jetzt und wie können wir das auch allen Menschen erklären, warum wir das so machen, wie wir es machen. Und das führt dazu, dass so innovative Ansätze einen sehr schweren Stand haben, weil sobald man was verändert, was ausprobiert, wird man Fehler machen müssen, und diese Fehler können einem vorgehalten werden, was so in einem System, das sehr auf Sicherheit bedacht ist und auf Tradition, weniger der Fall ist. Also da kann man sagen, ja, das sind keine Fehler, sondern das muss so sein. Also vieles von dem, was heute falsch läuft, kann man irgendwie so verkaufen, als ob es so sein müsste, und das leuchtet dann allen ein, obwohl es total falsch ist. Aber weil man sich wieder daran gewöhnt hat, dass es so falsch ist, da muckt niemand auf, oder man lässt es dann so über sich ergehen.
Ich glaube tatsächlich, diese Erwartungshaltung ist ein ganz, ganz großes Problem. Du hast darüber ja auch geschrieben im Zusammenhang mit dieser Notengeschichte. Es sind ja gerade die SchülerInnen und die Eltern selber, die mit Nachdruck Noten einfordern. Das ist ja wirklich nicht so, als würde man da offene Türen einrennen, wenn man sagt, wir probieren jetzt mal alternative Leistungsmessungskonzepte aus, abseits der Klausur oder sowas, sondern da kommt dann immer sofort diese Angst mit, ist es dann quasi was Richtiges, oder ist es dann gleichwertig, und können wir nicht lieber bei den Alten in Anführungszeichen bewährten Formaten bleiben. Ne? Also da hat man sofort diese Bedenkenträgerei sozusagen beieinander.
Ja, na, das ist ja dann etwas, ist ja nicht im luftleeren Raum. Ne? Also ich glaube, dass da auch dann viel dann gleich mitschwingt. Das, was man jetzt heute in der Schule macht, das braucht man dann beim nächsten Schritt, bei der nächsten Schule oder beim Studium oder bei der Lehre oder was auch immer man dann macht. Man will was Handfestes in der Hand haben. Ich finde das mit jemandem, der auch zwei Kinder hat, ich finde das ein sehr faszinierendes, aber auch, glaube ich, ein sehr frustrierendes Thema, weil wir können natürlich jetzt hier viel über Dinge reden, die wir uns gerne wünschen und die wir gerne hätten. Aber ich glaube, dass das Bildungssystem leider etwas ist. Also Tradition und so hast du ja schon angesprochen, und so die Erwartungshaltung in der Gesellschaft. Da wirken ganz viele Kräfte, und gleichzeitig ist es etwas, das ist so eingebettet, Das scheint mir ganz schwer etwas zu sein, was ändern. Also vielleicht noch ein Beispiel. Zwei ganz kleine Sachen. Also die erste Sache ist, es ist seit, ich weiß nicht, das werdet ihr sicherlich besser wissen, seit wie vielen Jahren oder Jahrzehnten das wissenschaftlich erwiesen ist, aber die Schulen fangen zu früh an. Die Kinder müssen zu früh aufstehen, um in die Schule zu gehen und da etwas zu lernen. Es ist nachgewiesen, dass es zu früh anfängt. Aber wir wissen alle, warum es so früh anfängt, weil die Eltern entsprechend, die Kinder müssen betreut werden. Das merken wir jetzt ja auch in der Pandemie. Ne? Da hängt das alles mit zusammen. Und das wird dann, an so einer einfachen Sache wird nicht gerüttelt. Und ein zweites Beispiel, bei meinem Großen, der ist jetzt in der zweiten Klasse, da ist in der Schule, ist in der ersten oder zweiten Klasse, gibt es keine Noten. Das geht dann erst in der dritten los. was an sich gut wäre, aber was ich weiß nicht, ob das die Schule macht oder ob das unsere Klassenleiterin macht, aber was sie macht ist, dadurch, dass sie keine Noten bekommen, gibt es Smileys. Das heißt, wir bekommen auch so Zeugnisse und auch so Diktate werden auch so mit Smileys quasi beurteilt. Und da gibt es drei Smileys. Es gibt einen lächelnden Smiley, dann einen neutralen, wo der Mund so eine Linie ist. Und dann gibt es noch einen Smiley, wo die Mundwinkel so nach unten gehen. Also mein Kind hat zum Glück noch nie bis jetzt so diesen dritten Smiley bekommen. Aber ich denke mir jedes Mal, ich finde es gut, dass es jetzt noch keine Noten da gibt, vor allem wenn man mit der Schule anfängt. Aber das ist ja von der Regen in die Traufe, weil so ein trauriger Smiley bei einem Kind doch sofort eine Emotion hervorruft, die jetzt eine abstrakte Zahl, wenn da vielleicht eine 4 stehen würde oder so etwas, das würde dann eher erst von der Lehrerin oder mit dem Lehrer oder also der Lehrkraft oder den Eltern dann mit irgendwas aufgeladen, wo das Kind dann etwas damit verbindet. Aber der Smiley, das Gesicht, das bringt ja sofort etwas mit. Ich finde das irgendwie so ein interessant, dass das so schwer ist, dann zu sagen, okay, wir machen keine Noten, also wir machen dann auch wirklich keine so eine Bewertung, die dann dem Kind sofort vielleicht auch die Fehler oder Dinge, die es noch lernen muss, so negativ aufblähen kann, dass es dann auf die Motivation des Kindes zurückspielt.
Ja, das finde ich jetzt auch. Also das ist dann häufig ein Einwand, den ich jetzt aus Deutschland fast stärker höre, dass man dann sagt, ja, wenn ihr gegen Noten argumentiert, dann werden sowas wie diese Smileys oder irgendwelche anderen Symbolsysteme oder vielleicht sogar verbale Kodierungen werden das ersetzen, dass man denkt, man müsste die Leistungen und die Arbeiten von Schülerinnen bewerten. Und das finde ich, also man sagt ja auch, dass es dann so Grammar of School, also die Dinge, die man in der Schule nicht verändern kann, die gehören eigentlich zu ihrer Grammatik, dass man sich Schule gar nicht anders vorstellen kann. Und offenbar kann jetzt auch diese Lehrerin der zweiten Klasse sich gar nicht vorstellen, dass sie diese Arbeiten gar nicht beurteilen muss. Also sie muss gar keine, ich weiß nicht, ob sie das irgendwie die Kinder da ranführen muss, dass sie dann im nächsten Jahr Noten bekommen, aber eigentlich könnte sie ja einfach auch ein Feedback geben oder könnte sagen, arbeite noch daran oder achte mal darauf oder einfach allen ein Kompliment machen für das, was sie jetzt gut gemacht haben. Aber das scheint ihr nicht in den Sinn zu kommen oder sie scheint das nicht zu machen, was natürlich dann auch vielleicht wieder mit Effizienz zu tun hat, dass es vielleicht für sie am einfachsten geht, das zu korrigieren, Fehler anzustreichen, Smiley hinmachen, dass das irgendwie so ein Ablauf ist. Und da gibt es natürlich ganz viele Erklärungen, weshalb sich diese Dinge auch nicht verändern und weshalb das jetzt auch gut funktioniert. Und das sind natürlich auch viele Professionalisierungsfragen. Wir haben das ja alle gelernt, wie Unterricht funktioniert und was man können muss. Und irgendwie funktioniert das ja bei uns. Also wir können das irgendwie abwickeln. Und wenn jetzt jemand kommt, wie jetzt ich, und sage, ja, da muss ich ganz vieles verändern. Leute haben ja nicht Lust darauf, das zu verändern, was sie gut können und was einigermaßen gut funktioniert. Und man sieht ja dann auch nicht das, wo das Probleme verursacht, sondern man sieht da, wo das für einen sehr gut funktioniert. Und so erkläre ich mir auch diese massiven Widerstände nicht nur von Eltern, denen müsste man ja einfach sagen, Schule funktioniert jetzt nicht mehr so und ihr werdet dann, vertraut mal, nach ein, zwei Jahren werdet ihr merken, das ist ein gutes System, sondern man muss das ja auch schon nur anderen Lehrpersonen so erklären, dass sie überhaupt verstehen, weshalb sich überhaupt etwas ändern sollte. Das sehen ja viele gar nicht ein, dass sich was ändern sollte.
Ja, das ist ein Hindernis, gegen das ich wirklich auch permanent renne. Ja. Immer diese diese ganzen Regelungen auf der einen Seite, ja, weil die Prüfungsordnungen, die verbieten mir teilweise wirklich explizit, andere Bewertungsformen jenseits der Klausur zu machen. Das frustriert mich ungemein. Da könnte man theoretisch gesehen haben tolle Ideen und man darf aber einfach nicht. Und auf der anderen Seite haben wir dann, darüber hast du ja auch geschrieben, diese beständige Bewertung und diese Benotung, die erschafft ja auch eine Erwartungshaltung, die auf der anderen Seite heißt, alles, was nicht benotet und bewertet wird, ist irrelevant. Und ich glaube, das haben wir Lehrkräfte auch schon alle erlebt, sobald die letzte Klausur geschrieben wurde, alles, was ab da im Unterricht drankommt, ist wertlos. Ja, weil es wird ja nicht mehr abgeprüft. Also, und gerade da werden ja dann häufig so diese Orchideenthemen hingeschoben, die ja eigentlich total spannend sein könnten und wo die SchülerInnen sich auch mal richtig austoben könnten. Aber da ist dann schon jegliche Motivation weg, weil die Leute absurderweise sagen, ja, wenn ich es nicht bewertet kriege, warum sollte ich es dann machen? Also, das ist ganz, ganz schrecklich, was für eine Feedback-Loop das im Endeffekt schafft, aus der zu entkommen fast nicht mehr möglich ist.
Ja, das sind die Anreize, die dann entstehen. Das sehe ich auch in der Wirtschaft, sehe ich das immer wieder. Wenn ein Unternehmen, je nachdem, welche Kennzahlen ein Unternehmen ansetzt, dementsprechend sind die internen Anreize und die ganze Organisation richtet sich dann darauf aus, weil dann entsprechend auch die Karrieren dranhängen und so weiter und so fort. Und hier ist es ja genau das Gleiche, ne? Also wir haben diese Noten, es geht um die Noten, um die Bewertung. Die geben uns dann auch das Zertifikat, mit dem wir dann den nächsten Schritt in unserem Leben machen. Und deswegen gucken unsere Eltern, unsere Familien drauf und wir selbst als Schüler, Schülerinnen gucken dann da drauf. Und dann auch die Lehrer und wie du schon sagst, dann hast du dann die Prüfungsordnungen und so weiter, wo du dann sogar einen noch festen Rahmen einfach dann so drin bist und das ganze System ist dann einfach auf diese Kennzahlen, diese Zensuren, diese Zahlen, die dann sagen, du kannst dieses Themenfeld, das beherrschst oder du beherrschst es nicht und damit geben wir dir dann was mit, wo du dann weitergehst im Leben.
Dann ist schon krass, also das muss man sich schon mal bewusst machen, was man mit SchülerInnen macht, dass man die von als kleine Kinder in so eine Institution steckt, wo sie Machtverhältnisse so erleben, dass es eigentlich auf ihre Bedürfnisse gar nicht groß ankommt. Also sie müssen zu früh aufstehen, sie müssen sich Fehler anstreichen lassen, sie dürfen nicht reden, wenn sie reden wollen, sie dürfen nicht spielen, wenn sie spielen wollen, sie müssen sich dem unterziehen, weil man ihnen verspricht, dass das für die Zukunft ganz, ganz wichtig ist. Und das ist auch rein demokratiepolitisch ist es ein riesiges Problem, weil man sagt, du kannst jetzt, bis du irgendwie 16 bist und aus der Schule kommst, kannst du keine Verantwortung für dein Lernen übernehmen, sondern du musst dich komplett abhängig machen von diesem Mann oder dieser Frau da vorne, die dir sagt, wie gut das ist, was du da machst, und die sagen dir auch, auf welche Schule du gehen darfst und auf welche nicht und was du studieren kannst und was du nicht studieren kannst. Also diese extreme Abhängigkeit in Bezug aufs Lernen, die macht sehr stark unmündig. Und eigentlich nimmt man wie den Kindern die Mündigkeit weg, die sie in diesem Alter haben, sagt, du musst dich jetzt dem unterziehen in deiner Schulsozialisation und irgendwann musst du dann wieder lernen, mündig zu werden. Statt der einfache Weg wäre zu sagen, wir stärken die Mündigkeit von Kindesbeinen an. Und man würde als Eltern so heute nicht mehr mit Kindern, also in der schwarzen Pädagogik hat man auch gesagt, ja, wenn ein Kind einen Willen hat, dann muss man den brechen, das ist keine gute Sache. Und das würde man heute als Eltern ja niemals mehr sehen, sondern wir sind auch stolz darauf, wenn unsere Kinder einen Willen haben. Wir reiben uns an diesem Willen oder setzen da was entgegen. Und in der Schule zu sagen, ich will das nicht, ich will das jetzt nicht lernen oder ich will jetzt nicht hier so lernen, wie das möglich ist, das ist ungenügend. Also das wird wie abgestraft mit dem, was du gesagt hast, Marcel, mit Anreizen. Und da übt man eigentlich mit Machtmitteln, die so nicht gehen, Druck auf Kinder aus, die dann natürlich auch teilweise darunter leiden. Und das ist für mich deutlich geworden, auch so in der Auseinandersetzung mit Arbeiten der Linguistin Constanze Marx, die Cybermobbing und Mobbing untersucht hat. Und dass man sagen kann, eigentlich, dass an Schulen Mobbing passiert, das ist nicht, weil es nicht gut läuft, sondern das ist eine logische Konsequenz dieser Strukturen, dass wir so umgehen. Es muss Mobbing geben, weil das eine Art Gewalterfahrung ist, die die Kinder machen, dass sie und die geben sie weiter. Also sie erleben, dass Erwachsene eigentlich Gewalt ausüben und dass daran orientieren sie sich und das hat einen Einfluss auf sie. Und da passieren natürlich auch gerade, wenn psychische Gesundheit ein größeres Thema wird und wir merken, es gibt jetzt in der Pandemie, aber auch schon vorher halt viele Jugendliche und Kinder, denen geht's nicht gut und die haben eine ganze Palette von Symptomen und Störungen und Krankheitsbildern. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie die Schule funktioniert. Und dann idealisieren wir sehr viel und haben den Eindruck, ja, das liegt vielleicht an den Eltern oder das liegt an der Gesellschaft und so weiter. Aber die Schule ist einfach ein Teil dieses Systems, nicht der alleinige Auslöser dieser Probleme, aber hat schon auch damit zu tun. Und da kann man auch vielleicht wie sagen, es muss sich etwas ändern, damit es überhaupt diesen Kindern und Jugendlichen, die unsere Schulen besuchen, gut gehen kann. Im aktuellen System geht es einfach nicht allen gut. Es geht vielleicht einen erfolgreichen gut, es gibt denen gut, zu denen das passt, wie wir das hier machen, aber da gibt es ganz, ganz viele, für die das nicht passt. Und wenn man auch bei Kolleginnen und Kollegen hinhört und sie fragt, ja, wie war dann deine Schulerfahrung, dann erzählen ja viele, dass sie auch Dinge erlebt haben, die sie sehr belastet haben, aber im Rückblick romantisieren und idealisieren sie das. Das ist halt ein notwendiges Übel, das musste irgendwie so sein, damit das irgendwie so rauskommen konnte, wie es rausgekommen ist. Aber nein, das muss nicht so sein. Also wir rationalisieren das und versuchen das wegzuerklären, obwohl das eigentlich völlig unnötig oder völlig irrational ist, dass das so funktioniert.
Wir sehen das ja dann sogar im Referendariat sich fortbilden, ja, wo wir diese unglaublichen psychischen Druck haben, den Referendare und Referendarinnen da immer erleiden müssen. Und häufig genug kommt dann aus dem etablierten Kollegium immer dieses, ja, ist schon schlimm, aber wir haben es auch alle überlebt. Und warum sollte das für euch anders sein? Ja, das ist ja nichts, was mit der Schule endet. Und ich meine, ich habe da jetzt natürlich keine persönlichen Erfahrungen, aber ich könnte ja wetten, dass es bei Trainees und Azubis auch nicht anders ist, ja, dass da dann der Meister oder die Meisterin oder wer auch immer, wie das dann auch immer heißt, wenn man da dann keine Ahnung, bei so einer Unternehmensberatung oder so anfängt, da hat man ja auch irgendjemand, der einen ausbildet, dass da dann auch so kommt, ja, ist schon alles scheiße, aber ich musste auch durch. Und auf die Art und Weise reproduziert sich das halt leider auch. Das ist wirklich eine ganz, ganz ungesunde Dynamik.
Ja, was es auch für eine Mentalität ist, ich bin durch den Schlamm gerobbt, ich bin durch die Hölle gegangen, ich bin zerbrochen. Dann musst du das auch machen, damit du mal da hinkommst, wo ich jetzt bin. Das ist sehr, sehr, sehr bizarr irgendwie, dass man nicht denkt, ja, warum kann es nicht besser, warum kann es nicht für andere besser sein, als wie es für mich war. Also für mich war es, also ich bin schon, ich hab nicht so ein Rückblick auf meine Schule. Da habe ich schon bei meinen Kindern mir schon Gedanken gemacht, wie das bei mir schon so war, dass ich jetzt zurückblickend festgestellt habe, dass mir in der Schule schon auch Interesse an der Welt so ein bisschen ausgetrieben wurde, also die Neugierde. So. Ich habe meine Grundschulerfahrung noch in der DDR noch gemacht, aber auch danach war es dann auch nicht. Ich bin so, aber das Interessante ist dann, wir hatten uns dann hier auch eine Schule angeschaut, hier in Berlin, Breslauer Berg, mit einer, die ein anderes, die ein sehr anderes Unterrichtsmodell fährt, auch ohne Noten, ich glaube sogar bis zur 10. Also war es relativ lang und individualisiert sehr stark, aber ein Modell, das theoretisch super funktioniert, aber dann eben das Problem hat, dass es nur dann gut funktioniert, wenn es einen guten Betreuungsschlüssel hat und es aber nicht den Betreuungsschlüssel dafür hat, was also im Grunde genommen ist das, was ich auch für unsere Kinder oder meine Kinder auch wollte, dass man weg von diesem Frontalunterricht, diesem sehr sterilen und diesen, ja, wo einem auch die intrinsische Motivation auch zum Teil dann auch ausgetrieben wird, in sowas Individualisierterem mehr. Aber das sind ja dann, hast du dann ganz schnell Modelle, oder beziehungsweise du hast dann Modelle, aber letztendlich ist das beim Frontalunterricht, also beim Klassischen wahrscheinlich auch besser, wenn die Klassengrößen nicht so groß werden, aber du hast dann bei solchen Themen, glaube ich, auch ganz schnell so einfach so eine Ressourcenfrage und dann einfach so eine Frage von der Priorität in der Gesellschaft. Und da haben wir ja ganz, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber hier in Deutschland haben wir da ganz viel Lippenbekenntnisse von Seiten der Politik, was die Bedeutung der Kinder und der Bildung angeht. Aber wenn man dann konkret sich das mal anschaut, dann hat das keine sehr hohe Priorität und das ist einfach ein Bildungssystem, das hier ganz oft mit viel zu wenig Geldern auskommen muss, wo es dann an ganze Basissachen rangeht, wo du noch gar nicht, also letztendlich auch schon, du kommst dann beim Betreuungsschlüssel und bei so ganzen Themen ran. Also da hast du dann schon so eine ganz klassische Frage, Ressourcen, Kosten und so weiter. Also der Rahmen, in dem du überhaupt etwas gestalten kannst.
Ja, also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also da hört dann natürlich das Wunschkonzert auch auf, sobald man über die Ressourcenfrage nachdenkt. Also das ist, ich habe drei Kinder, und wenn man jetzt so in der Zeit dieses Fernunterrichts, wenn man die betreut dabei, Hausaufgaben zu machen, oder wenn man auch am Wochenende mit ihnen was unternehmen will und allen Kindern gerecht werden will, wenn es nur drei sind, dann ist man ja abends wirklich auch nudelfertig und man hat viel gemacht und man merkt, ich habe eigentlich drei Kinder, die ich auch gut kenne, und schon nur denen gerecht zu werden, ist eine Schwierigkeit. Und dann sollte man das mit 30 Kindern machen können, dann ist klar, dass das irgendwie so nicht an den Bedürfnissen dieser Kinder vorbeigehen muss, weil das gar nicht geht. Also das sind Klassengrößen, dann sind auch Deputate, also wie muss ich mit meiner Zeit umgehen, wie kann ich mich fortbilden, wie kann ich auch wirklich guten Unterricht vorbereiten. Das sind ja auch Diskussionen, die immer wieder auch online dann geführt werden, wo man eigentlich so Ideale gegen die tatsächlichen Prozesse an Schulen stellen kann und sagen kann, ja, wenn man das so macht, ist es halt nicht so gut, und das ist dann irgendwie allen auch klar, aber das muss man halt einfach so machen, weil man nicht alles so abwickeln kann, wie es idealerweise funktionieren könnte, weil dazu die Zeit fehlt. Und da ist das natürlich dann eine Größenordnung, also Bildungspolitik und Finanzierung von solchen Bildungsprozessen, das ist ja dann ein Fass ohne Boden, weil man da Geld reinschmeißen kann, aber das, auch wenn das jetzt scheinbar viel Geld ist, dann ist das immer noch viel zu wenig, um das dann tatsächlich aufzubrechen. Also so wie, wenn wir das jetzt sagen würden, dann müsste man diesen Betreuungsschlüssel mal halbieren vielleicht an deutschen Schulen, und dann, das würde heißen, es bräuchte doppelt so viele Lehrkräfte, wie es heute im System hat. Also man müsste eigentlich von den Personalkosten die verdoppeln, und das ist unvorstellbar, aber nur so könnte sich auch qualitativ wirklich viel verändern oder verbessern. Und bevor da natürlich diese Mittel und Ressourcen nicht da sind, sind das immer ein bisschen Spielereien, weil es gibt dann irgendwie kein Richtiges im Falschen. Also wenn man natürlich gezwungen wird, irgendwelche Abkürzungen und Effizienztricks einzusetzen, dann kann ich halt nicht 30 Kindern ein gehaltvolles Feedback auf ihre Lernprodukte geben. Das ist gar nicht denkbar. Und dann komme ich dazu, dann mache ich halt Smileys oder Noten oder sonst was hin, weil es einfach ein effizientes System ist, das dann, wo dann der Eindruck entsteht, die kriegen alle eine Rückmeldung von mir, aber vielleicht bringt die nichts oder hat problematische Auswirkungen und ist vielleicht auch ungerecht. Aber das ist dann einfach der Preis dieser Ressourcenschieflage.
Ich würde mich sogar zu der Aussage versteigern, dass es im Mittel tatsächlich relativ wenig bringt. Ich würde nochmal auf eine Bemerkung von dir eingehen, die hast du ganz am Anfang gemacht in deiner Auflistung quasi. Da hast du nämlich auch die Arbeitszeit genannt, beziehungsweise entweder die Berechnung oder die Aufstellung der Arbeitszeit. Und du hast es ja gerade auch nochmal erwähnt, ja, mit den Deputaten. Wie würdest du da sagen, soll das anders funktionieren? Ja, kurz für diejenigen, die das nicht wissen, unter der Zuhörendenschaft: Die Arbeitszeit von Lehrkräften wird ja gerechnet über die sogenannten Deputate. Das heißt, ich muss eine Zahl X von Stunden in der Woche unterrichten, und diese Arbeitszeit, also dieses sogenannte Deputat, da wird ja quasi dann alles drunter subsumiert. Also von Konferenzen über Unterrichtsvorbereitung, Nachbereitung, Klausuren korrigieren und so weiter, das ist da quasi alles mit drin. Und das ist das Modell, wie das aktuell funktioniert. An einem Gymnasium in Baden-Württemberg zum Beispiel sind es 25 Stunden pro Woche, und auch unabhängig vom Fach, weil ja bekanntlich die Korrektur von Sport genauso aufwendig ist wie die von Deutschaufsätzen. Ja. Und was würdest du da sagen? Wie muss man das aufbohren, um vielleicht zwar immer noch im Falschen, aber doch mal wieder ein bisschen was richtiger zu machen, um in der Metapher mal zu bleiben?
Ja, ich würde sagen, dass man eigentlich einfach Lehrkräfte anstellen sollte für Arbeitstage eigentlich, also dass man sagen kann, ja, also hier in der Schweiz ist das sehr üblich, ich glaube, das ist in Deutschland ein bisschen weniger der Fall, dass man als Lehrperson Teilzeit arbeitet, also ich arbeite jetzt 50% an der Schule, ich habe Kolleginnen, die arbeiten 60%, 70%, und Berufseinsteigerinnen arbeiten eigentlich immer mit reduziertem Deputat und arbeiten dann aber trotzdem eigentlich 100%, also die machen nichts anderes, sondern die arbeiten, aber kriegen einfach weniger Lohn, weil sie sonst diese Arbeit gar nicht leisten könnten. Ist nur kurz. Und da würde ich sagen, eigentlich fair wäre zu sagen, ja, möchtest du die ganze Woche arbeiten, möchtest du einen Tag zu Hause sein oder so, oder vielleicht auch früher gehen oder sowas, und dass man dann sagt, ja, dann bist du die Zeiten an der Schule, also wie man das im Büro auch wäre, wo man sagt, das sind die Anwesenheitszeiten, und dann schaut man, wie organisiert man den Unterricht und wie viel davon ist dann tatsächlich unterrichten, wie viel davon ist Korrektur, wie viel davon ist vielleicht auch Zusammenarbeit mit anderen, also dass man dann auch neue Formen des Unterrichts fände, weil so ist dann oft der Eindruck auch bei so gewissen Einzelkämpferinnen unter uns, dass man sagt, ja, ich habe jetzt ja meine Stunden und ich muss jetzt die Stunden irgendwie über die Runde bringen und versuchen, damit meinen Arbeitsalltag zu bewältigen. Aber eigentlich müsste man sagen, wir, also es gibt ja dieses, das Buch, jetzt fällt mir gerade der Name des Autors, das heißt Deep Work, Shallow Work. Und da geht es um die Frage, wie können wir so arbeiten, dass wir wirklich konzentriert und vertieft arbeiten können. Und eine Grundeinsicht, die bei mir hängen geblieben ist, ist, dass man wegkommen muss von so To-Do-Lists, dass man so Bullet Points hat, weil am Ende des Tages ist einfach immer noch viel von der Liste übrig und man kann dann sagen, ja, ich habe heute einfach zu wenig gemacht, jetzt muss ich morgen mehr machen, ich habe morgen dann auch wieder zu wenig gemacht und es entsteht eine permanente Unzufriedenheit. Und wenn ich einfach sage, ich habe heute die drei Arbeitsblöcke und ich versuche, die einfach produktiv zu gestalten, dann kann ich am Abend sagen, ich habe dreimal zwei Stunden wirklich produktiv was gemacht, ich kann zufrieden sein mit mir selber. Und ich denke, so müsste die Arbeitszeit einer Lehrperson, die gesund bleiben kann, auch funktionieren, dass man sagen kann, du arbeitest einen Tag und dann ist irgendwie fertig und du nimmst nicht die Arbeit mit nach Hause, sondern du musst das irgendwie in der Schule bewältigen können. Das wäre natürlich ideal, aber das bedingt natürlich auch, dass nicht einfach mehr Arbeit da ist, als bewältigt werden kann. Es bedingt, dass man in Teams gut zusammenarbeiten kann. Bedingt vielleicht auch, dass gewisse Dinge an der Schule skalieren können, also dass man vielleicht mal in gewissen Stunden zwei Klassen zusammennehmen kann und dann irgendwie mit weniger, mit einem größeren Betreuungsschlüssel was machen kann, dafür dann in anderen Situationen den kleiner halten kann, also dass es wirklich auch innovative Modelle gibt. Und ich glaube, die Orientierung an diesen Deputaten und diesen Stunden, die man unterrichten muss und wo dann ja auch noch in Deutschland, da kommt ja noch dazu, dass man auch bestimmte Anzahl von Klausuren hat, die man schreiben muss, die man korrigieren muss. Das wird alles auch nochmal festgeschrieben und da hat man wenig überhaupt Handlungsspielraum, sondern man ist eigentlich in so einem bürokratischen Korsett drin, dass man eigentlich wie sagen muss, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen und das führt dann ja, bei vielen auch zum Burnout natürlich, weil das einfach ungesunde Prozesse sind, die so im System auch verankert werden. Und vieles von dem mittlerweile, also ich streite mich ja oft auch auf Twitter mit Leuten, die auch Kolleginnen sind und Kollegen aus den Schulen. Und das hat oft damit zu tun, dass wir in diesen Situationen drin sind und dann ein bisschen unterschiedlich darauf reagieren, dass ich oft vielleicht fordernd und kritisch und idealistisch argumentiere und sage, ja, komm, wir ändern was und so weiter. Und dann gibt es andere, die sagen, ich stecke jetzt in diesem Hamsterrad drin und was ich machen muss, ist einfach weiterrennen und ich muss jetzt nicht schauen, ob wir irgendwie den Käfig vergrößern können, weil ich habe gerade ein Hamsterrad und das dreht sich und ich kann jetzt da nichts anderes machen, das Hamsterrad ist real und das ist es tatsächlich. Also wir müssen wie aufhören, in diesen Hamsterrädern zu rennen, aber das ist leichter gesagt als getan.
Ja, wir rennen da ja auch schon wieder in diese Interdependenzen, von denen du am Anfang geredet hast, ja, wo das alles miteinander verknüpft ist. Weil in dem Moment, wo ich sage, wir hatten die Diskussion bei uns vor einigen Jahren an der Schule auch, wo der Vorstand dann quasi auch gesagt hat, hey, wie wäre es, wenn wir das umstellen? Ja, da ist auch quasi so ein Arbeitszeitmodell, wie du das gerade vorgeschlagen hast. Die Leute sind halt einfach x Stunden am Tag in der Schule. Und es scheitert ja schon daran, dass es keine Arbeitsplätze gibt. Ja, das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Wenn Menschen von außerhalb dem System Schule mal ein Lehrerzimmer sehen, die sind ja komplett entsetzt, wie wenig Platz die Leute da drin haben. Ne? Also mein Platz in unserem Lehrerzimmer, der ist nicht wesentlich breiter als meine Tastatur. Und das ist wirklich da kann ich nicht arbeiten, da kann ich Dinge ablegen in der Pause, wenn es hochkommt. Ja, aber arbeiten ist ja da völlig unmöglich. Das heißt, ich bräuchte theoretisch gesehen Büros und zwar sowohl kollaborative Workspaces quasi als auch Einzelarbeitsräume und so. Aber die Schulinfrastruktur ist ja darauf gar nicht ausgelegt. Wenn ich die Schulgebäude angucke, die könnte ich da ja nirgendwo reinmachen, selbst wenn ich das wollte. Das heißt, auch hier eine grundsätzlich eigentlich relativ niedrigschwellige Reform. Ich müsste ja quasi nur so ein paar Beamtengesetze umschreiben, effektiv wie die Arbeitszeit gemessen wird, in der Theorie. Stößt ja dann sofort auf massive Umsetzungsprobleme, die schlichtweg an der Infrastruktur hängen. Und das Gleiche trifft ja auch auf die Betreuungsschlüssel und so weiter zu. Ja, in dem Moment, wo ich flexibel den Betreuungsschlüssel anpassen kann, wo ich sage, hier, jetzt hocken wir einmal 50 SchülerInnen in den Raum und für die andere Sache, da müssen wir einen total guten Betreuungsschlüssel haben, da brauchen wir 10. in welchen Räumen? Die Räume sind alle auf 30 ausgelegt. Da stehen entsprechend viele Tische und Stühle drin, eine Tafel, wenn man Glück hat, ein Beamer, ja, und that's it. Ne, was anderes gibt's ja häufig nicht. Also gerade die Ausstattung von Klassenzimmern, die ist ja ein Standardmodell mit diesem Tische, Stühle, Tafel, das ja ebenfalls praktisch jeglicher jeglichen Innovationswünschen einen unglaublich engen Rahmen setzt. Ich bin ja immer wieder beeindruckt, was Leute innerhalb von diesem System noch hinkriegen. Ja, gerade wenn ich jetzt so im Twitter-Lehrerzimmer auf Twitter mitlese, da wird einem dann immer teilweise echt richtig schwindelig und man kriegt ein schlechtes Gewissen, was man alles nicht macht. Aber wenn ich mir vorstelle, was außerhalb dieser Begrenzungen, ne, dieses Hamsterrads möglich wäre, da stoßen wir immer an und ich habe da so ein bisschen auch dieses Henne- und Ei-Problem. Ja, also müssen wir sozusagen zuerst, so wie du das ja auch ein bisschen machst, quasi über diese Begrenzungen rausdenken und sozusagen Alternativen schaffen, die dann irgendwann hoffentlich möglich gemacht werden? Oder steht nicht quasi eher die Erweiterung des Möglichen in der physischen Welt, in Anführungszeichen, am Anfang? Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es auch eine unglaublich schwierige Fragestellung.
Ich glaube, dass es bei diesem Thema so ist, dass wir da, dass man, glaube ich, zuerst mit großen Entwürfen das Framing in die öffentliche Debatte verändern muss oder überhaupt die Wahrnehmung von diesem Thema. Also wir drei hier sind uns einig und man kann auf Twitter findet man auch einige, die das auch ähnlich sehen und anderen Stellen. Aber ich habe, also vielleicht könnt ihr zwei was dazu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass die Tatsache, dass es ganz vieles im Bildungssystem im Argen ist und zum Teil nicht nur an kleinen Stellschrauben, sondern auch an größeren etwas gemacht werden muss und vielleicht Dinge auch grundsätzlich umgestellt werden müssen, das ist ja, zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass das hier in Deutschland irgendwie eine relevante öffentliche Position wäre, wenn es ums Bildungssystem geht. Und ich glaube, da muss es erst einmal anfangen, dass man da, dass in der Öffentlichkeit sich ein anderes Bild von unserem Bildungssystem vielleicht nicht durchsetzt, aber zumindest sich dem gegenüberstellt, dass man sagt, ja, ne, ist doch eigentlich alles ganz gut, aber wir müssten vielleicht noch ein paar mehr Lehrer, mehr Lehrerinnen einstellen und dann haben wir doch alles wieder, sondern dass es an ganz vielen, vielen, vielen Stellen, großen und kleinen, einfach hakt und seit zum Teil Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhundert, einfach in eine falsche Richtung gegangen ist, was den Umgang mit unseren Kindern angeht. Das ist ja etwas, ich habe nicht das Gefühl, dass das in der Öffentlichkeit ist, aber wenn das eine Diskursposition ist, die akzeptiert ist, daraus heraus können dann ja auch politische Prioritäten und so weiter und dann und ja, Gelder zum Beispiel dann auch entstehen, wo dann auch was vielleicht an den Gebäuden ein bisschen mehr passiert, als es jetzt passiert und dann einfach auch die konkreten Rahmen sich ändern, wo dann mehr Spielraum dann im System dann drin ist.
Das macht ja auch Sinn, weil im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen ist Schule etwas, da hat jeder zumindest irgendwann mal einen Berührungspunkt dazu gehabt. Und die allermeisten Leute haben ja in irgendeiner Art und Weise mit Erfolg ihre jeweilige Schule abgeschlossen. Sie haben ein Abschlusszeugnis irgendeiner Art. Das heißt, in dem Moment, wo ich quasi sagen muss, ja, dieses System ist eigentlich total scheiße, muss ich ja quasi auch sagen, das, was ich früher gemacht habe, war irgendwie suboptimal. Das ist ja schon mal ein großer Sprung, der da verlangt wird.
Was du damit eigentlich sagst, dass mehr Schulabbrecher in die Politik gehören, ganz nach oben.
Genau, mehr Schulabbrecher in die Politik, nein. Aber der Punkt ist halt wirklich, im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen, habe ich eben dieses Problem, dass ja quasi jeder so einen emotionalen Stake im System Schule hat. Ja, wenn ich sage, hier, wir müssen ändern, wie Windenergie aktuell geregelt wird. Die meisten Leute haben noch nie ein Windrad aufgestellt. Sie leben auch nicht in der Nähe von einem. Das ist so ein Fuck it. Ja, kann man machen, kann man nicht machen. Aber die meisten Leute haben halt entweder die Schule schon selber besucht, haben vielleicht sogar gerade Kinder in dem System. Das heißt, wenn man denen da damit kommt, dass das jetzt alles wie bisher, dass das alles bisher falsch gelaufen ist, das ruft natürlich Widerstände hervor. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 haben wir natürlich auch noch das zusätzliche Luxusproblem in Anführungszeichen. Unser System Schule ist ja nicht schlecht. Ja, also wir sind ja, also wir meckern ja gewissermaßen auf einem hohen Niveau. Es ist ja nicht so, als würden wir Generationen traumatisierte Kinder ausspucken, die quasi nichts können oder sowas. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es ginge besser, es ginge wahrscheinlich sogar deutlich, deutlich besser. Aber es ist nicht so, als ob das deutsche Bildungssystem in irgendeiner Art und Weise schlecht wäre. Ich glaube, das Schlimmste, was man drüber sagen kann, ist, dass es so mittelmäßig ist. Ja, also so im weltweiten Vergleich quasi. Also es ist halt einfach keine Katastrophe. Und deswegen fühlt da auch niemand einen großen Handlungsdruck. Das wären jetzt mal zumindest so zwei Thesen, die ich dazu raushauen würde.
Ja, das kann man gut vergleichen. Also in letzter Zeit höre ich das immer wieder in Bezug auf das Gesundheitssystem und dann aber auch in Bezug auf die Polizei. Und da spielt ja noch so ein Gedanke, dass man wahrscheinlich in Deutschland, ähnlich wie auch in der Schweiz, das Gefühl hat, man ist eigentlich im internationalen Vergleich auch ganz gut aufgestellt. Also wenn man so vergleicht, dann hat man immer so, also wenn ich jetzt die Polizei nehme, dann sagt man ja, in den USA, da werden Leute irgendwie erschossen, wenn die aus dem Auto steigen. Das passiert ja in der Schweiz nicht. Von daher, es gibt schon Polizeigewalt und Rassismus und da wird es auch ein paar Nazis bei der Polizei haben, aber das ist alles noch gar nicht so schlimm, wie es in den USA ist. Also erstmal, das funktioniert ja ganz gut. Und natürlich gibt es in Skandinavien Länder, wo die Polizei gar keine Waffen mehr hat und die erschießen dann gar niemanden und das wäre vielleicht noch ein bisschen besser. Aber in Skandinavien ist ja alles ein bisschen besser und so, das können wir ja auch nicht so machen. Und ich denke, in Deutschland ist es auch so, dass man denkt, ja, okay, Skandinavien ist ein bisschen besser, vielleicht in der Schule, auch in Neuseeland, da läuft es auch noch ganz gut. Aber sonst, wir sind ja nicht in China, wir sind nicht in den USA und wir sind nicht in Großbritannien, da läuft es ganz scheiße und in Frankreich auch, aber bei uns einigermaßen gut. Und so in diesem Vergleich hat man immer das Gefühl, wir sind so eine Ausnahme und wir müssen deshalb auch keine besonderen Anstrengungen machen. Und ich glaube, das, was Marcel sagt, dass sich in der Gesellschaft so die Vorstellung wirklich auch durchsetzen muss, dass sich was ändern müsste und dann, dass das aber auch damit zusammenhängt, wie du, Stefan, sagst, dass es eigentlich ganz gut läuft und nicht alle traumatisiert werden. Ich denke, das trifft sehr gut eigentlich das Problem, weshalb es diesen Veränderungsdruck auch in der Politik nicht gibt. Und dazu kommt wahrscheinlich noch das politische Problem. Ich habe es schon ein bisschen angesprochen, dass wenn man in der Bildungspolitik antritt und sagt, wir wollen jetzt die Schule verändern, nicht nur kostet das, jede gute Lösung kostet so viel, dass man das eigentlich rein ökonomisch gar nicht durchbringen kann. Also dass man sagt, du spinnst ja, so viel Geld gibt's nicht. Und dann macht man halt etwas, was ein Murks ist und baut sich irgendeine Schulcloud für 50 Millionen Euro, die dann nicht funktionieren kann. Und wenn man sagen würde, ja, ich brauche 500 Millionen Euro für eine Schulcloud, dann würde alle sagen, sicher nicht 500 Millionen, das kann ja nicht sein, das kann nicht dein Ernst sein. Und das Zweite ist, dass sobald man sagt, wir machen es jetzt anders, die Schule beginnt jetzt später, weil wir wissenschaftliche Erwiesen zeigen können, 9:30 wäre ein guter Start für die Schule, dann kommen aus ganz verschiedenen politischen Richtungen Leute, die sagen, nee, das geht jetzt nicht. Und dann sind die GegnerInnen von solchen Lösungen sind immer setzen sich aus verschiedenen Lagern zusammen, so dass man eigentlich gar nie einen Konsens findet für eine Veränderung und der Status quo dann eigentlich immer das ist, was halt erhalten bleibt. Und das denke ich ist, deshalb ist es auch schulpolitisch sehr, sehr schwierig, überhaupt oder bildungspolitisch solche Veränderungen mehrheitsfähig zu machen. Aber das ändert eigentlich nichts daran, dass man wahrscheinlich immer wieder auf so Brennpunkte hinweisen muss und die, ich habe schon auch Hoffnungen, also ich wurde das auch ab und zu gefragt, ja, wenn man jetzt dieses Notenthema anschaut, dann kann man ja sagen, das ist seit 50 Jahren, wird das immer wieder diskutiert und es gibt so Wellen, wo das aufbrandet und dann legt sich's wieder und dann kommt's wieder, dass man da was ändern müsste, aber richtig geändert hat sich nichts. Aber es gibt schon Bereiche, wo sich Dinge an Schulen geändert haben und wo ich dann denke, ja, so, das ist jetzt nicht mehr so, wie es früher war. Also da waren, als ich in der Schule ging, gab es Dinge, die heute so nicht mehr funktionieren. Also beispielsweise hatte ich mehrere Lehrpersonen, die alkoholkrank waren. Und ich würde sagen, dass so in den 80er Jahren Alkoholikerinnen im Lehrberuf, dass das akzeptiert war, dass man weggeschaut hat, dass die teilweise auch gewalttätig waren, übergriffig gegenüber Schülerinnen. Und ich würde sagen, das geht heute so nicht mehr. Also da hat eine Professionalisierung eingesetzt, dass man sagt, wenn jemand ein Alkoholproblem hat oder ein Suchtproblem, dann brauchen die Leute Hilfe und können so nicht mehr unterrichten. Das akzeptieren wir so nicht. Und so gibt es verschiedene Aspekte, wo ich denke, es gibt schon Veränderungen, aber sie funktionieren nicht so, dass ich sagen kann, in 2 Jahren merke ich, da sind jetzt alle Noten weg. Aber vielleicht in 20 Jahren wird es mehr Bereiche geben, wo was hast du gesagt, Orchideenthemen aufblühen werden und wo man sagt, ja, wir reduzieren vielleicht den Bereich, wo tatsächlich auch Bewertungen nötig sind, nicht, dass wir nicht völlig verschwinden, aber vielleicht gibt es mehr Freiräume an Schulen. Und da gibt es ja auch viele Ideen, die auch tatsächlich schon umgesetzt werden und die dann auch wachsen können. Und man dann nicht sagen muss, ja, vielleicht in Neuseeland oder in Schweden gibt es das, sondern man kann dann sagen, in der Stadt, in der Nachbarstadt, dort gibt es eine Schule, die machen das so, so hätten wir es hier auch gerne. Also dann ist es so, real, dass man sagen kann, in unserem Bundesland kann das offenbar umgesetzt werden, warum nicht bei uns? Lass uns das auch so machen. Und wenn es diese Art von, ja, vielleicht Innovationskultur gäbe an Schulen, dann könnte sich wahrscheinlich etwas bewegen.
Ja, das geht nicht bei uns. Das Nachbarbundesland ist eine Insel. Wir sind keine Insel. Ich bin da auch vorsichtig optimistisch, was angesagt über einen sehr langen Zeitraum, dass sich das verändert. Aber das ist ja auch etwas, ne? Wir sind ja heute schon eine sehr viel pluraler oder haben eine sehr viel pluralere Öffentlichkeit als noch vor 20 Jahren. Und das geht ja jetzt auch weiter. Ich meine, wir reden hier in unserem kleinen Podcast darüber. Du hast ein Buch darüber geschrieben. Das ist und an Social Media Stellen, da wird darüber gesprochen. Wir haben ja jetzt auch eine Öffentlichkeit, wo ja auch Schüler und Schülerinnen sich auch öffentlich äußern können kollektiv und da auch in der Öffentlichkeit wahrnehmen können, ohne dass eine Redakteurin in einer Redaktion da sagt, ich will mich jetzt mal mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist aber alles, was natürlich sehr, sehr lang braucht. Aber ich würde gerne nochmal auf das Notenthema nochmal zurückkommen und nochmal Advokat des Teufels spielen. Also sag mal, ich bin jetzt mal ein Deutscher oder ein Schweizer Spitzenplädoyer und sage jetzt, ja, meine Herren, wenn wir jetzt hier die Noten abschaffen, wie soll denn das dann funktionieren, wenn dann die Schüler oder Schülerinnen dann die Schule dann verlassen und dann sich auf eine Lehre bewerben wollen, Studienplatz oder wie auch immer. Wie gehen wir denn da gesellschaftlich damit um? Wie können wir das denn dann irgendwie einschätzen, ob da als eine Schülerin gut genug ist für das, was sie da machen will? Also ob sie da die Eigenschaften mitbringt oder wie auch immer.
Der Horror, wenn Personalabteilungen tatsächlich gucken müssten, wer für den Job geeignet ist, ist ja quasi unvorstellbar. Aber ich glaube, Philipp hat noch einen Gedanken dazu.
Ja, nee, ich hätte es genau ungefähr so beantwortet, wie du sagst. Ich denke, Unternehmen, die professionelle Personalabteilungen haben, das ist ja übrigens auch etwas, was bei Schulen völlig fehlt. Also wo man, wenn man aus der Privatwirtschaft, das ist jetzt eine Nebenbemerkung, ich komme gleich auf die Frage noch zurück, Stefan hat es schon angesprochen, wenn man in der Privatwirtschaft sagt, so läuft das an Schulen, also hier ist unser Arbeitsplatz und der ist so 50 Zentimeter schmal oder noch kleiner oder den gibt es gar nicht, dann würde man bei anderen Dingen wie Dienstgeräten oder bei Personalmanagement auch sagen, was, ihr habt irgendwie eine Schule mit 100 Lehrkräften und wie viele Leute arbeiten da im Human Resources Department? Also vielleicht irgendwie bundesweit ein paar, aber nicht irgendwie an der Schule gibt es niemanden, der für meine Personalentwicklung zuständig wäre, der sich jetzt auch bei Anstellungsverfahren professionell darum kümmern könnte. Und das ist auch an Unis ein Riesenproblem. Also dass man eigentlich gar keine Personalabteilungen hat, obwohl das enorm wichtig wäre, um auch die Entwicklung von Fachkräften zu fördern. Aber zurück zu der Frage mit den Noten. Also ich denke, Unternehmen könnten dann einfach sagen, ja, wir müssen halt wirklich in der Praxis schauen, passt jetzt die Person zu uns und wir können das nicht aufgrund von Noten entscheiden. Ich würde sagen, viele der größeren Unternehmen, die arbeiten heute schon nicht mit Noten, weil die wissen, dass diese Noten täuschen können und dass die nicht wirklich die Kompetenzen abbilden. Und das, also das wäre so wie in der Praxis zeigt sich das dann. Also dann studiert man halt einfach mal und merkt dann irgendwie selber, passt das zu mir. Also so habe ich auch studiert. Da hat niemand gesagt, ich darf jetzt da studieren, sondern ich habe wie selber merken müssen, ob das zu mir passt und ob ich die Leistungen erbringen kann, die gefordert werden. Das wäre so das eine. Und das andere wäre, dass man Schülerinnen auch ermuntert, also die Schulen, die ich jetzt kenne, in der Schweiz, die auf Noten verzichten, die ersetzen das dann eigentlich so durch Portfolios und Sammlungen von Schülerinnen, wo sie eigentlich zeigen, was sie leisten können. Also die haben dann Arbeiten, die sie gemacht haben, die haben auch Lernstandserfassungen, wo sie zeigen können, ich kann so viele Vokabeln auf Englisch und Französisch, ich habe das irgendwie digital abgefragt, ich kann die tatsächlich und könnten dann wie beim Bewerbungsgespräch sagen, das ist das, was ich kann. Also wenn man gefragt wird, ja, kannst du Englisch, dann kann man sagen, ja, ich kann auf dem Niveau B2 kann ich Englisch sprechen, weil ich habe das und das gemacht. Also ich brauche da nicht die Note im Zeugnis, sondern ich muss mich dann wie auch so gewissermaßen um einen Kompetenznachweis kümmern. Und das meine ich auch mit Verantwortung. Also dann wären die Jugendlichen und die Kinder auch gefordert, wie zu überlegen, was ist denn das, was ich kann, was ich gelernt habe und wie kann ich jemandem, der oder die mich nicht kennt, auch plausibel machen, dass ich das tatsächlich kann. Das müssen wir uns alle fragen. Also wenn mich jemand fragt, ja, weshalb denke ich, dass ich ein Buch schreiben kann, dann kann ich meine Texte zeigen oder ich könnte ein Exposé schreiben. Ich müsste auch einen Verlag überzeugen, dass der mein Buch verlegen soll. Und Ich habe nie eine Note bekommen fürs Bücherschreiben. Das hat nie jemand gesagt, du kriegst jetzt die Note 1,3, du kannst Bücher schreiben, sondern ich habe wie gezeigt, dass ich es kann und ich habe es nachgewiesen.
Ich würde auch da nochmal diese Bemerkung von Marcel aufgreifen, ne, mit dem Spitzenpolitiker oder der Spitzenpolitikerin, die sagt, wir brauchen jetzt heute keine Noten mehr. Ich denke, das läuft natürlich in der Realität niedrigschwelliger. Ja, wir reden ja hier über Änderungen in der Prüfungsordnung oder sowas, wo dann halt zuerst einmal die Formate vielleicht ein bisschen aufgeweicht werden. Ja, dann ist nicht mehr vorgeschrieben, eine Klausur zu machen, sondern es ist halt dann einfach nur noch Leistungsfeststellung und dann verzichten wir vielleicht erstmals in irgendwelchen Nebenfächern auf die Leistungsfeststellung und dann reduzieren wir die Zahl und das eben alles über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also ich denke, in dem Moment, in dem das ein Parlament erreicht, ist es tot. Das muss quasi auf Verordnungsebene letzten Endes so ganz, ganz langsam laufen. Und da muss man dann halt wirklich die entsprechenden Bildungspolitikerinnen und Politiker dafür gewinnen, weil die müssen ja quasi im Kultusministerium dann dem Ganzen ihr Platzett geben. Aber da kann man das dann verhältnismäßig niedrigschwellig halten. Das merken die meisten Leute ja auch gar nicht. Weil mit das kenne ich auch aus meiner täglichen Berufserfahrung, die wenigsten Leute außerhalb des Lehrkörpers wissen ja, wie die Noten tatsächlich gestaltet werden. Das ist immer so ein bisschen eine Blackbox und da kommen irgendwelche Zahlen, die werden dann magisch in so einem großen Kessel verrührt. Das passiert in so einer großen Zeremonie halbjährlich im Lehrerzimmer, wo dann alle auch ganz bösartig dazu lachen. Das ist ja quasi so die Vorstellung. Und da die meisten Leute das eh nicht wissen, das zeigt mir auch mal wieder, wie nutzlos diese Noten sind. Wenn da die Leute kommen von wegen, oh, die sind so objektiv, die wenigsten Leute wissen überhaupt, wie die zustande kommen. Deswegen, und häufig genug wissen wir Lehrer es ja auch nicht genau. Deswegen, da spricht aus meiner Sicht inhaltlich, sachlich quasi wenig dagegen. Es ist eine rein politische Geschichte, weil eben die Furcht, diesen Maßstab zu verlieren, die ist auch nachvollziehbar, finde ich, auf einer gewissen Ebene. Ja, weil das so dieses eine, daran kann man sich klammern sozusagen in dieser unsicheren Welt hier. Ich habe eine 2 in Deutsch. Dann weiß ich was sozusagen. Dann habe ich was fixiert. Aber das da kann man, denke ich, schon perspektivisch zumindest eine Pluralisierung der Notengebung erreichen, wenn das Sinn macht als Begriffssetzung hier. Mhm.
Ja, ich finde, ein spannender Ansatz von einigen Schulen in der Schweiz ist der, dass sie Eltern einladen, dass sie freiwillig auf die zur Kenntnisnahme von Noten verzichten können. Das läuft dann so, die Vorschriften sind immer noch da, dass die Noten gemacht werden müssen, die werden auch gemacht und die werden dann einfach in der Schule in eine Schublade gelegt. Und die Eltern, die darauf verzichten, deren Kinder kriegen einfach Feedback. Die kriegen eine Rückmeldung. Das kann mündlich oder schriftlich sein, die wertschätzend sein soll und Mut machen soll fürs weitere Lernen, aber die sehen die Noten dann einfach nicht. Und die Eltern können das für Semester zu Semester entscheiden, ob sie die Noten sehen wollen oder nicht. Und die Idee dieser Schule ist, dass sie möglichst viele Eltern dazu bewegen möchten, dass sie diese Noten einfach gar nicht mehr anschauen. Und das wäre dann auch so etwas, wo man politisch sagen kann, ja, die Hälfte unserer Eltern will die Noten gar nicht mehr sehen. Also wenn das entstehen würde, das sind so 5 bis 6 pro Klasse, die jetzt im Moment darauf verzichten. Aber das könnten mehr werden, wenn man merkt, was funktioniert dann. Dann könnte das so ein Weg sein. Und das denke ich so, wie du das sagst, Stefan. Ich denke auch nicht, dass es über ein Parlament, das jetzt die Abschaffung der Noten beschließt, sondern dass man in der Praxis einfach so vielfältigere Formen der Leistungsbewertung und von Rückmeldungen findet, sodass man eigentlich nicht mehr denkt, Noten ist der einzige Weg, wie das geschehen kann, sondern dass man merkt, es gibt vielleicht Sinn, tragende Reformen, wie man über Leistung sprechen kann, als über Noten. Und dass dann der Verzicht auch direkt von Eltern und Schülerinnen auch irgendwie ausgehen könnte. Und dass man nicht sagt, ihr dürft die nicht haben, sondern wollt ihr die Noten oder wollt ihr lieber was anderes, dass das irgendwie so auch aussehen könnte.
Gut, damit haben wir, glaube ich, einen ziemlichen Rundumschlag gemacht, so durch das Schulsystem und was wir uns da für größere Reformen vorstellen würden. Wir hoffen, dass die einen oder anderen in der Hörendenschaft da jetzt auch zumindest mal so zum Nachdenken und kritisch reflektieren, sowohl der eigenen Erfahrungen als auch der Wünsche und Erinnerungsprojektionen und so weiter angeregt worden sind und freuen uns natürlich über Feedback. Philipp, wenn man mehr von dir lesen möchte und wenn man quasi deine Gedanken so täglich aktuell haben möchte, wo findet man dich denn online?
Wo man mich quasi beim Denken beobachten kann, ist auf Twitter. Das ist @phwampfler. Dort publiziere ich am meisten und verlinke auch auf alle meine Texte. Ich habe einen Blog, der heißt schulesocialmedia.com, wo ich nicht sehr häufig, aber immer mal wieder was aufschreibe. Und ich habe auch einen Newsletter, den findet man auf Twitter, wo ich so über Beurteilung und Unterricht mir jede Woche, ich versuche dann immer zum Sonntag was zu sammeln und auch Links und Hinweise auf Projekte, wo dieses Ungrading im Moment stattfindet. Ich denke, das wären so die wichtigsten Punkte.
Gut, dann vielen Dank, dass du hierher gekommen bist. Es war eine wirklich sehr, sehr spannende Diskussion. Und vielen Dank an alle anderen fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt's gesund.
Ciao.
Danke. Ciao, ciao.